Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und ich begrüße auch alle da draußen. Hier ist der Erik und wir haben Filme für euch mitgebracht, beziehungsweise nicht die Filme, sondern unsere Kritiken dazu. Aus der Sneak Preview, den Film mit den vielen verschiedenen Titeln. Im Deutschen heißt er Die leisen und die großen Töne. Im Französischen heißt er En Fanfare. Im Englischen oder der internationale Verleihtitel ist The Marching Band. Ja, den haben wir in der Sneak Preview gehabt. Der startet kurz nach Weihnachten in den deutschen Kinos. Wir haben euch gleich drüber berichten. Dann habe ich Gladiator 2 endlich gesehen, werde darüber berichten. Und im Heimkino gab es für den Chris Cash Out. Mal gucken,
ja, Mann.
Gucken, was es da zu gewinnen gab. Wir haben noch ein paar andere Sachen hier mit in der Liste stehen. Da schauen wir mal, ob das zeitmäßig noch passt. Idiocracy habe ich endlich mal nachgeholt. Bei den Serien habe ich mich gerade in die Serie From reingearbeitet und binge die gerade, suchte die gerade weg. Die wollen wir irgendwann besprechen, bei Fortsetzung folgt. Und ich habe da aus Versehen reingeschaut und die ist sowas von gut. Und dann habe ich bei Apple TV, war das glaube ich, Apple TV? Ja, Wo ist Wanda zu Ende geschaut. Da vielleicht ein paar Worte. Aber je nachdem, wie es mit der Zeit her passt, ansonsten rutscht das in die nächste Woche rein. Ihr seht es ja in den Shownotes, ob wir das heute drangenommen haben oder nicht. Fangen wir erstmal an mit die leisen und die, oder willst du das machen, die leisen und die großen Töne, weil dann kann ich nachher, ich habe ja nachher Gladiator.
Ja, aber ich habe halt den Banger noch mit Cash Out, also ne.
Ach so, na dann. Wir können ja zusammen die leisen und die großen zusammen, Töne. Ja. Es geht wieder mal um einen Dirigenten, das scheint so in den letzten Jahren das Ding zu sein, nach Tar, dem Film, oder was gab es da noch alles? Da gab es da noch so ein paar Filme mit irgendwelchen Dirigenten. Also wir hatten da letzten, ach ja, Maestro mit Bradley Cooper, der auf Netflix dann mal lief. Also es gab irgendwie einige Filme jetzt mit Dirigenten, die irgendwie ins Struggle geraten. Und so ähnlich ist es ja auch, französischer Film. Und die Hauptrolle spielt Patrick Lefebvre. Und den kennen wir aus diversen Filmen, nee, Laverne, Entschuldigung, nicht Lefebvre, total falsch gesagt,
hier.
Entschuldigung,
was ist das denn?
Benjamin Laverne, den kennen wir aus diversen Sneak-Preview-Filmen, die wir schon hatten. Ihr könnt zum Beispiel in unserem Sneak-Preview-Posting mit der Abstimmung einfach mal auf den Namen klicken bei Besetzung und dann seht ihr, wo wir den schon überall hatten, nämlich bei Jean de Barry hatten wir den, bei A la carte, Freiheit geht durch den Magen hatten wir den in der Sneak. Dann bei Mein Liebhaber, der Esel und ich, wo die Frau da mit dem Esel durch die Berge zieht. Bei Birnenkuchen mit Lavendel hatten wir ihn. Und ja, ein bekannter französischer Darsteller. Und der spielt einen Dirigenten von einem US, glaube ich, US-Orchester, wenn ich mich da recht erinnere. Und der ist weltweit unterwegs, so als Gastdirigent, ist richtig gefragt. Und als er das eine Mal bei einer Probe ist, bricht er danach zusammen. Das sieht man auch gleich schon im Trailer, passiert auch in den ersten paar Minuten. Und bei ihm wird Leukämie festgestellt. Und was jetzt irgendwie so klingt wie, ach, jetzt geht es um den ganzen Struggle mit seiner Krankheit und so. Nee, kann ich euch beruhigen, es ist gar nicht so, sondern es geht darum, er versucht, oder es gibt natürlich eine Hilfe für ihn, dass er Knochenmarkspender findet und dann sucht man natürlich wegen der genetischen Kompatibilität am ehesten erstmal in der Familie und er hat eine Schwester und sie lässt den Test machen und da wird festgestellt, nee, die ist überhaupt nicht kompatibel und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise Geschwister da eine sehr hohe, eine 1:4 Chance haben, dass es geht und dann wird festgestellt, dass sie überhaupt einen ganz anderen genetischen Fingerabdruck hat als er, was bedeutet, dass einer von den beiden irgendwie offensichtlich nicht von den Eltern ist und so bekommt er dann von seiner Mutter eröffnet, dass er adoptiert ist und er ist mittlerweile ja schon, weiß nicht, fast zwischen 40 und 50 würde ich sagen und er hat es vorher überhaupt nicht gewusst und das ist natürlich auch erstmal eine Message für ihn. Es ist aber jetzt nicht dramatisch oder düster, der Film, sondern er nimmt das alles mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Selbstironie und er erfährt dann aber noch, dass er einen Bruder hat, der auch zur Adoption damals freigegeben wurde. Und er versucht, diesen Bruder ausfindig zu machen, den Jimmy. Und er lebt in der Nähe von Lille, so im Norden von Frankreich. Willkommen bei den Sties, lässt grüßen. Und in dieser kleinen Stadt ist natürlich alles, was so ein bisschen außerhalb der Metropolen ist, die sind natürlich alle ziemlich am Struggeln mit der Industrie. So ist dann dort auch so das einzige große Werk, was es dort in diesem kleinen Ort gab, in der Nähe von Lille, ist schon geschlossen, und die Gewerkschaften, die ja in Frankreich sehr stark sind, die versuchen aber trotzdem irgendwie noch zu kämpfen und das Werk zu blockieren, damit die Investoren da die Sachen nicht abziehen. Und dieses Werk hat auch eine Band, eine, wie es der englische Titel sagt, eine Marching Band, also die dann immer so spielen, und die treffen sich halt auch immer noch. Und ja, er trifft dann seinen Bruder Jimmy, und der ist erstmal so völlig so, hä, du tauchst ja einfach auf und bla, und er wusste halt auch nicht, er wusste halt auch nicht, dass er einen Bruder hat. Er ist von einer Pflegemutter großgezogen worden. Das wusste er, dass sie nicht seine Mutter ist, aber dass er noch einen Bruder hat, wusste er nicht. Und da ist für ihn natürlich auch erstmal ein bisschen was zu verarbeiten. Und er lässt dann aber auch den Test machen, und er ist auch offensichtlich kompatibel. Und so lassen sie dann auch die Prozedur durchführen. Das wird alles gar nicht so lange ausgewalzt. Das ist angenehm schnell geschnitten. Und das passiert auch alles, was teilweise sich irgendwie über eine lange Strecke hinzieht. Und da natürlich die beiden Brüder sich jetzt wiedergefunden haben, die aber jetzt gefühlt aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, also der eine so ein Metropolit, der Star-Dirigent, der überall hofiert wird, und der andere, der wirklich ganz unten quasi arbeitslos und jobbt in irgendeiner Küche, teilt da Essen aus für Kinder und so weiter, und irgendwie so völlig andere Welt, und die ja auf Bestreben von unserem Thibaut, unserer Hauptfigur, der versucht halt ein bisschen mehr zu connecten mit seinem jüngeren Bruder, den er jetzt gerade wieder entdeckt hat. Und so kommt es halt auch dazu, als diese Band in dieser Kleinstadt ihren Dirigenten verliert, weil der Dirigent bekommt ein Engagement, also er bekommt einen neuen Job, und er muss den unbedingt annehmen wegen des Geldes, und er muss halt dort wegziehen aus dieser Stadt. So kommt es halt dazu, dass Thibaut, der Star-Dirigent, da erstmal mit aushilft und seinen Bruder fit machen will, dass er dort Dirigent wird in dieser Band. Und die haben natürlich auch einen Wettbewerb vor der Nase, den sie da gerne spielen wollen. Und wenn man denkt, ja, ich weiß jetzt, wie es läuft, ja, der hilft denen dann und dann gewinnen die und alles Friede vor der Eierkuchen. Naja, ganz so ist es nicht. Da sind schon noch einige Wendungen drin und da passiert schon noch einiges. Und hier, der Film ist eigentlich so das beste Beispiel für Der Weg ist das Ziel. Da gibt es jetzt nicht so ein richtiges Ziel, worauf hingearbeitet wird, sondern es geht eher um diese Zwischentöne von den beiden, die sich kennenlernen und aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, aber doch irgendwie ein Fleisch und Blut sind. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, dass man halt tatsächlich auch merkt, dass sie doch einfach die gemeinsamen Interessen auch verfolgen, obwohl sie nichts voneinander wissen und dann doch die ziemlich gleichen Talente auch haben. Und ist halt auch die Frage immer mit aufwirft, was wäre gewesen, wenn beide zusammengeblieben wären oder wenn der andere Bruder in die Familie gerutscht wäre oder was weiß ich was. Also solche Fragen werden halt auch mitbehandelt. Und so ein bisschen die Sidequests werden geöffnet, aber jetzt nicht großartig ausgedappt. Also sei es Liebesbeziehungen von beiden in dem Fall oder auch der ganze Hintergrundgeschichte, warum das Werk zugemacht wurde und. Das wird relativ schön kurz gehalten, was ich auch sehr angenehm fand.
Also sie wollen dann auch noch so ein Benefizkonzert organisieren in diesem, ja, alles Mögliche. Also das sind so viele Nebenstory-Stränge, und dann gibt es natürlich auch in diesem kleinen Ort noch diese ganzen anderen Bandmitglieder, die ja auch alle irgendwie ziemlich cool sind, und ja, ich glaube, da war ein bisschen Lost in Translation, weil da gibt es dann auch mal so Rap-Parts drin und so, die sind halt blöderweise übersetzt worden. Manche Sachen hat man so gelassen und mit Untertiteln versehen, das war ganz gut, aber manche Sachen, glaube ich, sind ein bisschen verloren gegangen. Ansonsten muss ich ausnahmsweise mal sagen, dass der deutsche Titel Die leisen und die großen Töne den Film eigentlich sehr gut beschreibt, obwohl es natürlich rein marketingmäßig ein Scheißtitel ist. Also das ist, in was für einen Film gehen wir heute? Ja, die leisen und die großen, das zieht irgendwie gar nicht.
Die Töne.
Ja, also das zieht irgendwie nicht so richtig. Und deswegen, ja, und
massive Töne konnten sie nicht nehmen.
Ja, nee, aber das, obwohl der Originaltitel En Fanfare, ich weiß nicht, ob der gezogen hätte im Deutschen oder The Marching Band, ich weiß nicht. Naja, schwierig, obwohl es eigentlich stimmungsmäßig kann man es sehr gut vergleichen mit Ziemlich beste Freunde. So ein bisschen, das ist ja auch so ein bittersüßer Film, der teilweise sich über erhebliche gesundheitliche Defizite auch ein bisschen lustig macht und die ein bisschen so auf die leichte Schulter nimmt und darüber ein bisschen Späße macht, aber auf eine angenehme Art und Weise. Und so ist es dann hier halt auch dann. Also das wird nicht alles so, das driftet nicht in so eine Düsternis rein und so. Deswegen, ja, es war natürlich, der hat sich ein bisschen verzettelt, der Film, mit seinen vielen Nebengeschichten, fand ich. Und gerade auch das hat mich auch mal verwirrt. Also gab es einen, was das ist völlig ins Leere gelaufen. Der eine Storystrang hat mich sehr verwirrt.
Welcher? Welcher?
Ja, das, was ich schon gesagt hatte mit der, oder das, was ich im Kino ja schon gesagt hatte, wo die quasi dieses Benefizkonzert organisieren. Das, viel mehr will ich mal nicht verraten. Das war irgendwie ein bisschen weird. Naja. Ansonsten, wahrscheinlich wäre es im Original, dadurch, dass die auch wirklich rein sprachlich gesehen, es wird ja so ein bisschen parodiert bei Willkommen bei den Sties, dass die Franzosen im Norden ja wirklich teilweise ganz anders sprechen und ganz anderen Dialekt haben und so. Das kannst du natürlich in der deutschen Synchro nicht so richtig rüberbringen. Das haben sie bei Willkommen bei den Sties ja ziemlich gut gemacht. Aber hier halt, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen was in der Übersetzung verloren gegangen sein. Trotzdem ist es ein sehr sehenswerter Film, den wir reingeschoben bekommen haben. Denn der Film, den wir eigentlich bekommen sollten, der kommt ja zu einem späteren Zeitpunkt, habe ich gehört. Also der auf den Tipp auch eigentlich gepasst hätte von der letzten Woche. Der soll wohl in 2-3 Wochen oder so kommen, habe ich gehört.
Hast du richtig gehört, ja.
Wird wohl daran
vielleicht
liegen.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht trifft ja meine Vermutung zu, ich weiß es ja nicht, muss ich dazu sagen. Vielleicht trifft meine Vermutung zu, dass der eine Film, der ja auch getippt wurde, wo ich gesagt habe, na, ich glaube nicht, dass der jetzt schon in Deutschland läuft, weil ich habe eine Mail bekommen, dass der jetzt erstmal Premiere feiert irgendwo. Deswegen, das würde mich sehr verwirren, wenn der vor der offiziellen Premiere läuft. Vielleicht ist es der, ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich sag dazu mal gar nichts.
Ja, nee, du darfst nichts sagen. Ich weiß ja gar nichts. Deswegen, ich darf sagen. Und aber zurück zu die leisen und die großen Töne. Wie hat er dir gefallen? Was gibst du an Punkten? Empfiehlst du ihn weiter?
Oh Gott.
Viele Fragen auf einmal.
Ja, deswegen war hier ein langes nachdenkendes, mir hat er sehr gut gefallen tatsächlich. Es ist ein ruhiger Film, der sich die Zeit tatsächlich auch nimmt, immer mal wieder auch zurückzukehren zur eigentlichen Story, sich ja vielleicht ab und zu mal ein bisschen leicht verzettelt, aber ansonsten auch so ein bisschen getragen ist, wie so ein klassisches Stück Musik, würde ich mal auch sagen. Es ist gut geschauspielert, es ist schön umgesetzt, es sind teilweise liebenswerte Charaktere dabei und dieses ganze Setting, diese ganze Geschichte an sich. Ich habe, als ich die Beschreibung kurz vor Filmstart gelesen habe, gedacht, es läuft in eine ganz andere Richtung, weil es da eben heißt, so ja, er sucht seinen Bruder und dann habe ich gedacht, ja, das wird vielleicht so eine größere Suche, aber das war ja schon relativ schnell abgefespert. Insgesamt fand ich es wirklich eine sehr, sehr gelungene Sneak. Wieder so ein Film, den ich ohne Sneak nie gesehen hätte, wo ich aber am Ende des Tages sage, ja, finde ich schön, dass ich den gesehen habe, weil den kann man, um jetzt die erste Frage zu beantworten, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen, nach meiner Sicht. Und ich gebe ihm 7,5 von 10 Punkten, weil die hat er sich absolut verdient. Und wie gesagt, Prädikat sehenswert.
Hm. auf jeden Fall. Also ich mag auch den Hauptdarsteller, auch wenn ich seinen Namen vorhin nicht parat hatte, aber entschuldige uns, es ist doch ein bisschen früh am Morgen hier aufnehmen.
Ja, das ist halt immer diese Leute, wo gestern im Stadion waren.
Ja, genau, dann ich bin auch immer noch ein bisschen heiser.
Danach sich hier noch so richtig mit Cola und alkoholfreiem Bier weggeschossen haben.
Nee, ich hatte gestern gar nichts getrunken, weil es war so kalt, es wäre dann alles so kalt gewesen, wenn man da was getrunken hätte. Nee.
Hätte halt einen Tee getrunken.
Also, zurück zum Film. Benjamin Laverne, der ist ja Mitglied der Comédie Française, also quasi am französischen Nationaltheater, und er ist dort festes Mitglied, deswegen sieht man auch, wenn er im Film ist, ist ein riesenlanger Titel, wenn die Namen erscheinen, ja, Benjamin Laverne, Comédie Française und so weiter, weil das ist quasi wie so ein Adelstitel, ja, wenn du da in dem Ensemble drin bist, und man merkt auch, der ist ein ganz erfahrener Darsteller und der kann auch diese, ja, wie der Film halt so heißt, er kann auch diese leisen Töne. Also ich erinnere da an die Szene, wo er zum ersten Mal bei der Probe von der Band ist, von seinem Bruder, die wirklich ein bisschen schräg gespielt haben, und er hat mit dem Mund gelächelt, aber mit den Augen geweint, um es mal so zu sagen.
Und oh, das hast du sehr schön ausgedrückt. Oh, ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen.
Ja, und das war so cool gemacht und hat mir so gut gefallen auch, und ja, war echt genial geschauspielert. Und auch sein Bruder, der ja diesen Stie aus der Nähe von Lille spielen muss, der aber trotzdem dieselben Wurzeln hat wie sein Metropoliter Bruder und so. Also das war schon sehr, sehr gut gemacht. Also ich gebe dem Film auch 7,5 von 10. Wie gesagt, war drehbuchmäßig ein bisschen hakelig an manchen Stellen und hätte man besser machen können, manche Stellen. Aber ja, trotzdem sehenswerter Film. Check den aus. Der läuft kurz nach Weihnachten, was, finde ich, eine ideale Zeit ist für den Film. Also gerade wenn
du so auf jeden Fall,
ja, in der Weihnachtsstimmung seid und so vielleicht mit Familie oder so, vielleicht auch mal mit den, wenn ihr zu Besuch seid bei den bei den Eltern oder so, oder schleppt die mal mit ins Kino. Das ist ein echt guter Film. Wenn euren Eltern oder Großeltern, wenn denen ziemlich beste Freunde gefallen hat, dann sagt mal, hey, dann lass uns mal jetzt nach den Feiertagen ab dem 26.12. mal ins Kino gehen. Wir schauen mal den Film an. Der hat zwar einen komischen Titel, aber der ist echt gut. Und der ist auch wirklich gut. Und der wird, gebe ich euch Brief und Siegel, der wird euren Eltern auf jeden Fall gefallen. Und er wird euch auch gefallen, weil da ist für jeden was dabei. Da ist für die jüngere Generation was dabei, so mit TikTok und sonst was allem. Und auch für die Älteren, ja. Also das ist für alle was. Deswegen absolute Empfehlung, auch wenn es wertungsmäßig jetzt nicht ganz, ganz oben ist bei uns, aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Und werfen wir doch mal einen Blick hier in unsere kinocast.net Sneak Preview Bewertung. Oh, da liegt er auch im absolut vorderen Bereich. Ist für mich auch mal so eine kleine Wundertüte. Ich stell die Abstimmung immer Montagabend rein und klicke meistens selber gleich meine Wertung. Und dann gucke ich bis zur Aufnahme jetzt am Sonntag nicht mehr rein. Und die niedrigste Wertung ist ein Ausreißer nach unten mit 4 Punkten. Ist aber nur eine Person gewesen. Und alles andere liegt so im vorderen Bereich. Okay, den Sechser müssen wir auch noch mit reinnehmen, ist auch eine Stimme. Aber der Rest ist so zwischen 7 und 10. Ja. Also, ja, und Weiterempfehlungen, ja, wahrscheinlich der eine, der 4 Punkte gegeben hat, ist die eine Nein-Stimme, der Rest empfiehlt den Film einfach mal weiter. Und ich weiß nicht, wann wir zuletzt mal so ein eindeutiges Ergebnis hatten. Ich glaube, mir fällt spontan nichts ein, ich könnte jetzt mal recherchieren, aber...
Ist auf jeden Fall ein Zeichen, sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen auch.
Also merkt euch den Film vor, weil das sind jetzt noch... ist gar nicht mehr so lange. Weihnachten ist ja bald.
Ja, Weihnachten ist quasi vor der Tür, Junge.
Es ist ja nur noch einen Monat hin. Ich wollte gerade sagen, ja, noch ein paar Monate hin. Jetzt sehe ich gerade, ach nee, heute ist ja der 24.11. Also, hey Leute, in einem Monat ist Weihnachten. Und ja, merkt euch den Film vor. Macht euch Knoten ins Taschentuch oder was weiß ich, tragt euch das schon mal jetzt in euren Kalender ein. 26.12. startet der Film in den deutschen Kinos, die leisen und die großen Töne. Und wenn ihr vielleicht, ja, genau, wenn ihr vielleicht noch keine Idee für ein Geschenk habt, dann ladet doch eure Eltern einfach mal ins Kino ein, sagt, hey, ja, warum nicht, gibt's auch so Kinogutscheine, klar. Und dann lasst gleich mal gehen. Das ist echt ein empfehlenswerter Film für die ganze Family. Und So, wie lautet denn der Tipp für der Kinoleitung, der hoffentlich dann Bestand hat, dass nicht wieder was völlig anderes kommt, für die morgige Sneak am 25.?
Tatsächlich ist der Tipp diesmal nicht von der Kinoleitung, sondern von einem dir wohlbekannten Co-Moderator dieser Sendung hier.
Von dir?
Ja, dieser Tipp ist von mir, weil ich weiß diesmal, was kommt. Weil es war so diese Entscheidung, so, oh, ich will hier, ich weiß nicht, was man da tippen soll, wie man da einen Tipp formulieren soll. Und dann habe ich mir den Trailer kurz angeschaut und kam dann zu diesem Tipp, der heißt Kein Bett im Kornfeld. Das ist der Tipp für die Sneak 1244 am Montag, den 25.11. Kein Bett im Kornfeld. Okay, so, und also jetzt Erik.
Jetzt, wo ich weiß, dass
wie viele falsche Tipps sind denn schon eingegangen?
Jetzt, wo ich weiß, dass du den Tipp gemacht hast, na, da hätte ich ja in ganz andere Richtung gedacht hier. Aber also ich habe getippt den neuen Film mit, wie heißt es, Saoirse Ronan, The Outrun. Weil da ist sie ja draußen unterwegs und schläft halt auch draußen und so weiter und so in der Natur. Und könnte passen. Auch wenn du jetzt sagst, das sind alles falsche Tipps hier, aber das dir glaube ich einfach mal nicht, weil du jetzt weißt, was kommt und du willst uns nur auf die falsche Fährte führen. Es hat der Martin noch getippt, der Vierer, der startet glaube ich auch diese Woche. Die Selina hat getippt, das Meer ist der Himmel und Vina, muss ich ehrlich sagen, habe ich von beiden Filmen noch überhaupt nichts gehört. Da muss ich mal reingucken hier in die Trailer. Mal schauen. Kein Bett im Kornfeld. Mal gucken. Also morgige Sneak, ihr könnt auch bei kinokast.net, da kommen ja noch manchmal Tipps dazu am Montag. Schaut da ruhig mal rein. Und ihr könnt dort auch, ich habe da jetzt auch so einen Link mit drin, wo ihr direkt Tickets für die nächste Sneak Preview kaufen könnt, wo ihr direkt zur Seite kommt von den Innenstadtkinos. Müsst ihr halt noch draufklicken und dann ein bisschen scrollen und dann seht ihr die Sneak Preview. Kann man leider nicht immer direkt verlinken, aber ihr seid dann direkt beim Programm und wenn ihr sagt, ach, morgen habe ich Bock, gehe ich mal hin, Kino ist warm, da schneit es nicht, obwohl morgen soll es wieder schön werden. Okay, das waren die Sneak-Tipps und kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Da habe ich mal Gladiator 2 angeschaut, jawohl, nachdem ich jetzt in den letzten, weiß gar nicht mehr wann, ich habe nochmal bei Gladiator 1 nochmal reingeschaut gehabt und habe ich mir gedacht, ja doch, vielleicht gucke ich doch mal Gladiator 2. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, weil der Trailer sah ein bisschen komisch aus. Habe ich gedacht, okay, das wird bestimmt nicht gut. Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, es ist gut geworden. Ja, es ist tatsächlich gut geworden. Und nachdem ja auch die ersten Kritiken reingetrudelt sind aus Amerika und auch nicht nur die Filmkritiker, sondern auch die ersten, sag ich mal in Anführungszeichen, normalen Zuschauer ihre Bewertung abgegeben haben und drüber getwittert haben und geblueskyt haben und gethreadst haben, sonst was alles, habe ich gedacht, ah, vielleicht hat der Film doch was. Also rein von der Story her, wir befinden uns, wenn wir uns erinnern, Gladiator 1, der endet ja mit dem Tod von Maximus und der hatte ja den Traum gehabt vom gerechten und besseren Rom. Und einige Jahre später, ich glaube 16 Jahre oder so später, oder wir befinden uns kurze Zeit später, sagen wir es so, und da ist dieser Traum schon wieder zusammengebrochen. Also das in Rom regieren so ein ganz weirdes Kaiser-Brüderpaar, Geta und Caracalla. Habe ich übrigens nachgelesen. Die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich nur 10 Jahre alt oder so, die richtigen, aber die hier sind schon größer. Musste man natürlich aus dramaturgischen Gründen so machen. Aber die sind halt irgendwie beide total weird und ja, ganz seltsam. Und die regieren dieses Rom auch total weird und haben Expansionspläne. Die wollen halt größer werden als alles, was vor ihnen war und schicken darum ihre Truppen sonst wohin, in ganz weit entfernte Gebiete, die für Rom erobert werden sollen. Und so lernen wir auch Hanno kennen. Also nicht Hanno, sondern Hanno. Gespielt von Paul Mescal. Und der lebt in Nordafrika, in Numidien. Das war, glaube ich, damals das Gebiet vom heutigen Libyen oder Algerien, so irgendwo so da oben die Grenzregion, ich weiß nicht ganz genau, wo es war. Und da sind die römischen Truppen unter der Führung von Marcus Arcadius, gespielt von Pedro Pascal, unserem Mandalorianer, die sind auf dem Weg von Ägypten, glaube ich, rüberwärts und erobern das alles, Nordafrika. Und so erobern sie auch diese letzte Festung von Numidien, nämlich, und da ist eben Paul Mescal, der wird gefangen genommen, wird quasi versklavt für Rom, zurückgebracht ins Römische Reich, und dort fällt er dem Denzel Washington, der ist so Leiter von so einer Gladiatorenschule, dem fällt er da ins Auge, dass er eben sehr gut trainiert ist und sehr gut kämpfen kann, und die machen da auch so Art Casting für Gladiatoren, die in dem Tod enden von denen, die nicht gut kämpfen können, ne? Und deswegen, er setzt sich da durch und wird dann Teil dieser Gladiatorenschule. Und dann ist so ein bisschen so man könnte jetzt denken, ja, das ist dann so die Story, die man schon kennt aus Gladiator 1, aber da ist durchaus noch ein bisschen mehr drin. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie viel ich verraten kann und möchte, denn da ist noch einiges drin, auch storymäßig, was er für Verbindungen hat nach Rom und weshalb er auch die römische Sprache sprechen kann, woher das kommt und warum er manchmal Sachen plötzlich wiedererkennt und so weiter. Das möchte ich mal nicht so verraten. Ich weiß jetzt gerade nicht, was alles noch im Trailer, in dem neuen Trailer alles drin ist. Und ich finde es auf jeden Fall gut, wie sie die Story umgesetzt haben. Es gab ja diverse Pläne für Gladiator 2. Es war ja mal irgendwie ein Gedanke, dass es da quasi der Maximus, also der Russell Crowe, die Unterweltgeschichte erzählen soll, wo er dann jetzt ist als Gestorbener und sowas. Das war ja alles Quatsch und so. Also hier jetzt diese Geschichte wieder aufzulegen, und der Paul Mescal, der spielt das richtig, richtig gut, fand ich. Also ich kannte den Schauspieler so in so einer Hauptrolle irgendwie gefühlt noch nicht. Ich habe den zwar, glaube ich, schon mal irgendwo so ein bisschen gesehen bei ein paar anderen Sachen, ich glaube in diesem Oscar-nominierten All of Us Strangers war er mit drin und so, aber so richtig, dass er so eine große Hauptrolle in so einer Big-Budget-Produktion hatte, war mir nicht bewusst. Und was wir schon mal besprochen hatten, Chris, wir hatten ja auch gehört, dass Denzel Washington, dass er sehr gut angekommen ist in der Rolle, dass da von einer Oscar-Nominierung die Rede ist, und das kann ich nur unterschreiben. Also er spielt das so ganz, er ist natürlich in der Gladiatorenschule, also einerseits holt er sie so ein bisschen raus aus diesem Sklavendasein und gibt denen, die wurden ja sehr gut verpflegt und alles, aber andererseits zuckt er halt auch nicht mit der Wimper, um sie in den Tod zu schicken oder sie kämpfen zu lassen, und er spielt das auch sehr gut. Und er hat halt auch noch weitere Pläne, weil durch seine erfolgreiche Gladiatorenschule hat er halt dann auch politische Ambitionen, die er umsetzen will, und das spielt er halt so richtig gut, Denzel Washington. Also da würde ich mich wirklich über eine Oscar-Nominierung nicht wundern. Was ich auch schön fand, okay, Gladiator 1 hatte ja einen sehr bekannten Score, der auch, weiß nicht, ob der einen Oscar bekommen hat, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich fand es schön, dass der Original-Score hier an ein paar Stellen auch wiederkommt. Und natürlich dann auch noch neuer Score, der auch sehr, sehr gut klingt, der aber wahrscheinlich nicht an den Gladiator 1 Score rankommt, der aber auch ein schönes Thema hatte und der auch gut gepasst hat. Ansonsten ist es hier wirklich ein überraschend gutes Schlachten-Epos von Ridley Scott, nachdem mich ja Napoleon so enttäuscht hat. Vielleicht lag es auch daran, dass man bei Napoleon geschichtliche Verfehlungen in der Geschichte weniger akzeptiert als jetzt hier, wenn es irgendwie ums alte Rom geht. Das ist halt doch gefühlt irgendwie noch ein bisschen weiter weg, und man kennt sich doch nicht so sehr aus. Von Napoleon hat man in der Schule doch ein bisschen mehr gehört, und das wurde zumindest bei uns sehr intensiv durchgenommen, welche Schlachten wann und wo, weil das natürlich auch irgendwie alles gefühlt sich auf unseren Gebieten abgespielt hat. Während so im Rom, wer da wann wo geherrscht hat, das war ja ein riesen Durcheinander teilweise, und die ganzen Intrigen und Ränkespiele, also alles, was irgendwie nach Cäsar war, dieser ganze Downfall von Rom, vom Römischen Reich, der war mir nicht mehr so präsent. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du bist da noch ein bisschen näher dran an diesen Themen da. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer da wann, wo, wie, welche Gebiete erobert hat nach Cäsar und so. Deswegen.
Weil ich das jetzt schon ein bisschen frech finde, von dir zu sagen, ich bin da näher dran. Ich meine, du warst live dabei. Also.
Ja, so. Ja, meinst du am alten Rom oder an Napoleon?
Beides. Ach so. Naja, wenn ich dein Methusalem Alter anschaue, dann
ja,
beides.
Ich meine, das ist ja das Gute, wenn man mal von einem Vampir gebissen wurde. Man lebt halt ewig. Ne? Also das ist halt
ja, aber wer hätte ahnen können, dass es Nicolas Cage ist. Also von dem her.
Ja, ist egal, wer es ist. Ich nehme das ewige Leben. Ja, Alpha will Forever Young, pack mal auf die Playlist. Okay, dann fand ich auch sehr schön, dass Darsteller aus dem ersten Teil hier auch wieder mit aufgetreten sind. Zum Beispiel Connie Nielsen, die ja die Frau von Maximus gespielt hat im ersten Teil. Weil die hat auch hier noch eine wichtige Rolle. Will ich nicht spoilern, was das für einen Zusammenhang gibt. Und Pedro Pascal natürlich, ich glaube, der kann alles spielen. Ich weiß nicht, also das ist irgendwie so ein, wo er mitspielt, also wo er ist, ist oben, glaube ich. Also das ist irgendwie, er hat mich noch nicht eines Besseren belehrt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtig sein mit der Rollenauswahl. Bis jetzt hat es immer gepasst und ja. Empfehlenswerter Film, ist ein sehr epischer Film, passt fürs Kino, für die große Leinwand, toll inszeniert und ist diese Änderung in der tatsächlichen Geschichte. Man kann es natürlich alles nachlesen, was da alles anders, was alles umgebogen wurde, damit es hier passt. Aber es wird halt, im Gegensatz zu Napoleon, muss ich sagen, sind hier diese Änderungen herbeigeführt worden, um die Geschichte packender und toller und spektakulärer zu machen. Während bei Napoleon hat es halt das Puzzle nicht zusammengepasst. Ja. Es wurde halt vieles geändert, aber es ist halt nicht zum Guten der Story gewesen. Und hier ist halt wirklich so, dass alles schön ineinander greift und ein sehr packender Film. Trotz seiner Länge von 2,5 Stunden hat er mich nie gelangweilt. Es ist auch sehr gut geschnitten gewesen, gut gespielt und hat mir Spaß gemacht. Und deswegen, ich glaube, ich gebe 8 Punkte. Ja, doch, 8 Punkte steht im Dokument drin.
Oh, wow.
Hat mir gefallen.
Das muss ich wirklich sagen, weil du warst am Anfang so, ja, oh Gott.
Der Trailer sah scheiße aus, der erste. Der sah wirklich scheiße aus, weil da war auch, es sind ja auch CGI-Tiere drin, ne? Und die sahen im Trailer halt irgendwie noch scheiße aus. Ich glaube, da sind sie nochmal drüber gegangen. Da sind so Nashörner und so. Und in dem ersten Trailer, vielleicht gibt es den noch irgendwo auf YouTube. Und die Geschichte sah auch irgendwie mehr aus im ersten Trailer. Deswegen hatte ich da so ein paar Bedenken gehabt. Aber ja, wer Pedro Pascal mal wieder in einer richtig guten Rolle sehen will und Paul Mescal, ich bin da fast mit den Namen ein bisschen durcheinander gekommen, Paul Mescal und Pedro Pascal, also das ist irgendwie schwierig. Aber ja, sehr, sehr cool gemacht. Auch angenehm blutig, vielleicht ein bisschen blutiger noch als der erste Gladiator. Und empfehlenswerter Film. Geht da mal rein, Kino. Im Kino wartet er auf euch oder vielleicht in ein paar Monaten dann oder ein paar Wochen heutzutage vielleicht dann schon im Heimkino zum Streamen. Werfen wir doch mal einen Blick, wo der gelandet ist in den Charts und was so Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
In den Charts? Auf Platz 5 ist er nicht, da ist die Witwe Clicquot.
Auf Platz 4 ist Red One, Alarmstufe Weihnachten. Den muss ich auch noch sehen.
Oh, ja.
Zeit.
Platz 3 ist hier immer noch der, in Anführungszeichen, Stuttgarter Überraschungserfolg, Cranko.
Platz Nummer 2 ist der Film, über den es auch einen Podcast gibt, der gerade hier aufgenommen wird, mit Erik, alter weißer Mann.
Mhm. Platz 1, überraschenderweise, ist Gladiator 2.
Oh mein Gott.
Hier in Stuttgart, jawohl. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, ob der sich halten kann. Wir werfen doch mal einen Blick in die Neustarts rein. Mach du mal den ersten, komm.
Ich mach den ersten. Ja. Vaiana 2, die Fortsetzung des Disney-Hits Vaiana über die polynesische Titelheldin, den Halbgott Maui und ihre treuen Gefährten.
Habe ich ja gefühlt, also so trailermäßig, nichts
nicht mitbekommen. Nicht viel mitbekommen, ne? Ich auch
also,
nicht.
Ich bin mir gar nicht sicher. Warte mal, ich gucke mal bei filmstarts.de. Doch, er steht drin als Kinoneustart. Ich habe mir gedacht, nicht, dass es hier so ein Disney Plus.
Nee, wird er tatsächlich auch im Kino, haben war ja auch beworben und alles. Hm. Deswegen, da kam ich auch erst drauf, so, oh, da kommt ein zweiter, ja. Hm, aber also, ja.
Gut, Es läuft, nee, mach du mal den noch und ich mach den nächsten dann, weil den habe ich ja gesehen.
Der Vierer, eine deutsche Komödie mit Florian David Fitz über ein Langzeitpaar, das sich mit einem befreundeten Paar auf einen Vierer einlassen will, damit jedoch nur für größeres Chaos sorgt.
Na, das ist ja verständlich, dass sowas. Ich hatte so einen Fall mal im alten erweiterten Freundeskreis. Da haben das welche, das ist total schief gegangen.
Okay.
Ja, ja. Dann aus der Sneak Preview in Stuttgart der Film Emilia Perez über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein interessantes Problem hat. Er möchte sich nämlich gerne in eine Frau umwandeln lassen, weil er fühlt sich schon jahrelang als Frau und ja, braucht da Hilfe von Zoe Saldana und ein sehr guter Film, überraschend gut, trotz der weirden Story. Ist aber Musical-lastig und der hat mir trotzdem gefallen, also das sagt schon einiges. Ja, also vielleicht geht er da mal rein, wenn er nicht so Filme des Mainstreams so mögt, dann guckt den mal.
Und dann haben wir noch Vena, ein deutsches Drama über eine
Einer der Tipps für die Sneak. Ja,
ein deutsches Drama über eine drogenabhängige Schwangere, die vor der Geburt eine Haftstrafe beginnen muss.
Okay, was war das mit dem Bett im Kornfeld? Okay.
Gar nichts, deswegen, das passt schon.
Okay, was haben wir noch? Das müssen wir jetzt ein bisschen zusammenfassen. Das Meer ist der Himmel. Ein junger Mann, der nach 15 Jahren aus Frankfurt nach Albanien zurückkehrt, um die Asche seines Großvaters. Dann aus der Sneak City of Darkness, den hatten wir, knallharter Hongkong-Action-Film in dem ummauerten Bezirk Kowloon Walled City. Ja, den hatten wir in der Sneak. Viel Handkanten-Action gibt's da. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Caddo Lake, verschwundenes Kind am Caddo Lake. Okay, ich glaube, die restlichen Sachen sind dann nichts mehr. Slingshot? Ah, das war's mit dem, gab's nochmal so einen Film mit Eishockey oder so?
Nicht, dass ich wüsste, der ist Slapshot. Aber
ist ach, egal. Slapshot, okay. Ja, ist lange her.
Na gut. Ich aber gleich wusste, was der Herr meint. Ne?
Ja, ja, Eishockey-Filme, da bist du am Start. Ja, bin ich drin. Schöne Grüße auch an den Terael 76, der über deinen Eishockey-Podcast über dich hier zu uns gekommen ist, zu unserem Podcast.
Gibt's.
Ja, Eishockey-Podcast gibt es ja auch nichts Neues hier beim Pausentee. Aber ihr dürft gerne die alten Folgen nochmal hören. Ist ja immer mal wieder interessant.
Es gibt schon wieder Gerüchte, sagen wir es mal so. Es gibt wilde Gerüchte. Okay. Jeder, der auf Blue Sky aktiv ist, weiß, es gibt wilde Gerüchte.
Blue Sky, ja. Folgt uns auf Blue Sky. Wir sind jetzt auf Blue Sky. Ja, das war's dann mit den Neustarts der Woche, mit den Kinocharts. Und wir schauen doch mal ins Heimkino, was sich da so getan hat.
Heimkino.
Da hat der Chris einen Film gesehen. Mit John Travolta, wenn ich mich richtig erinnere, weil da war letzte Woche schon mal ein Gespräch dafür.
Cash John Out. John Travolta, Christine Davis, Cash Out oder auf Deutsch Zahltag.
Nein.
Ja, genau. Oh nein. Es war tatsächlich diese Zeit wieder, dass ich so ein bisschen habe mal geguckt, was bei Sky so gibt. Und da ist mir dann eben, ja, wenn du halt John Travolta siehst, dann denkst du dir auch, okay, ja, kann man ja vielleicht mal reingucken. Ist vielleicht ein ganz netter Actionfilm. Und ich habe gerade hier nebenher nochmal sogar den Trailer laufen, wo die Anfangsminuten kommen, wo ich einfach schon das erste Mal so massiv Kopfschütteln musste. Es geht um Mason Goddard, der John Travolta verkörpert. Und der ist ein krimineller Verbrecher, der für seine Hastes bekannt ist und was weiß ich was alles. Und dem seine Freundin oder die Frau an seiner Seite und so, die landen auf irgendeinem Flughafen und werden da zu so einer kleinen Party eingeladen auf dem Rollfeld und gehen dann in eine andere Halle, wo der Veranstalter ist und lassen sich die Autos zeigen und weil das kommt alles auch noch im Trailer, gleich vorneweg sagen, also ich verrate hier nicht den halben Film. Und stehlen dann eins der Autos und auf der Flucht kommt eben heraus, oh mein Gott, die Frau an seiner Seite ist eine Agentin.
Oh nein.
Und doch, also Christine David ist eine Agentin, aber John Travolta kann sie abschütteln auf der Flucht und kann entkommen und zieht sich dann mehr oder weniger zurück mit gebrochenem Herzen und gebrochenem allem. Bis eben sein Bruder beschließt, so hey, wir müssen nochmal ein Ding drehen, wir müssen mal wieder uns ans Geld beschaffen und plant deswegen einen Bankraub und holt seinen Bruder quasi zurück ins Team und da geht sehr viel schief, weswegen sie am Ende des Tages in der Bank mehr oder weniger gefangen sind. Und natürlich, wer ist die Person, die außen als die Verhandlungen führt? Natürlich ist es Amelia Deckard, also seine Ex. Und jetzt ist die Frage, wie kommt er aus dieser Situation raus? Und das Spektakulärste an dem Film war, wie ich es gerade erzählt habe, weil dieser Film strotzt vor extrem dämlichen Szenen. Es ist wirklich teilweise eine Frechheit. Also Regie führt Ives, einfach nur Ives. Und das wird auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt Ives zweimal bei den Anfangstiteln. Und zwar einmal ganz am Anfang, dann nochmal am Ende der Titel mit nochmal ganz speziell Ives, Film by Ives.
Ives? Was ich was. Hier steht Randall Emmett.
Regie Ives.
Regie Randall Emmett in der IMDb.
Hier steht Regie Ives. Deswegen weiß ich es auch, weil es ist ja auch im Film gezeigt. Und wie ich schon gesagt habe, der Film strotzt vor Dämlichkeit. Es ist wirklich, ja, danke, dass du es mir schickst. Es ist unglaublich. Also es fängt schon wirklich an mit der ersten Szene, wo die auf diesem Rollfeld landen und rausgehen und die laufen 10 Meter und hocken sich an die Bar. Also die rollen gerade mit ihrem Privatjet da an und gehen dann direkt an die Bar. Es ist so bescheuert, weil wenn du auf dem Flugfeld stehst, weißt du, da ist es windig wie Sau. Es ist laut wie Sau und du kannst da nicht so hocken, schon gar nicht, wenn 10 Meter von dir einfach die Privatflieger starten und landen. Vor allem im Hintergrund, wo die gerade landen, startet der nächste und der nächste Flieger hätte da schon alles weggepustet. Dann stellt sich die Polizei natürlich auch am Anfang erstmal wieder saudubbelig an. Beispiel auch dann beim Bankraub, wenn sie in der Bank drinne sind. Die Polizei geht in die Aufstellung und die läuft halt mit gezogenen Waffen ganz hart und richtig schwer bewaffnet, rennt sie einfach vor den Scheiben rum. Also das ist wie wirklich auf dem Schaufenster präsentiert, damit sie sich da positionieren, an den Scheiben der Bank entlang. Die Bank, deren Türen natürlich abgeschlossen sind, aber die dann nachher auch so einfach von Hand aufgehen können. Dann schiebt sie einen Rollwagen hin, also Christine Davies kommt mit einem Rollwagen mit Getränken und Pizza, der nie im Leben über den Bordstein kommt, den sie hätte hochlupfen müssen, aber ist dann so geschickt geschnitten, dass sie bis dahin läuft und dann in der nächsten Szene schon weiterläuft. Teilweise komische Schnitte drin und dann am Anfang unglaublich viele Drohnenflüge, also noch schlimmer wie die Helikopterflüge von Jerry Bruckheimer immer zu Beginn. Es ist ein absolutes Chaos, was man alles mit der Drohne aufnehmen kann und wie viel Action da und Geschwindigkeit da versucht wird zu erzeugen, und es ist einfach mies. Ich habe ganz arg selten einen so wirklich doof dämlichen Film gesehen wie den. Ich hatte über 90 Minuten das Gefühl, dass John Travolta, der extrem scheiße und ohne Lust an der ganzen Sache spielt, da jemandem noch einen Gefallen geschuldet hat und deswegen da mitgemacht hat. Es ist nicht durchdacht, es ist super strange, denn der Bankmanager, der sieht aus wie Mitte 30, aber hat ja schon was weiß ich was alles erlebt und sieht aus wie Sami Khedira auf Wish bestellt. Es ist einfach nur, um Gottes Willen, und wie dubbelig auch sein Bruder sich anstellt und die Geiseln, also das sind mit die schlimmsten Statisten, die sie halt kriegen können, weil es sind halt wirklich Statisten, die bewegen sich dann auch wie Statisten, die rennen auch rum wie Statisten, das sieht einfach nur so komplett gekünstelt und unecht aus, und dann wird immer so ein bisschen an deren Oberfläche noch so gekratzt mit, ja, vielleicht haben wir die noch eine lustige Background-Story, und dann, ja, wen lassen wir frei? Oh, wir lassen die beiden Studentinnen frei, weil die haben morgen eine Klausur. Es ist so, was? Und nebendran hockt die Schwangere, hallo? Es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ganz, ganz, ganz dramatisch schlecht gemacht alles. Und ich habe mich echt geärgert, dass ich den geguckt habe. Also auch diese Verhandlungen dann, wo sie führen und mit was da noch für eine Hintergrundstory mit aufgebaut wird, die dann am Ende da noch alles mit rauslöst. Und ja, und jetzt, Erik, wenn ich zu dir sage, so, oh ja, der Gangster ist auf der einen Seite und seine Ex ist auf der anderen Seite. Wie geht's dann am Ende wohl aus? Jetzt ohne groß zu spoilern, wenn du raten müsstest, was passiert wohl?
Ja, das ist doch bestimmt dann so eine Art Romeo und Julia Geschichte oder sowas, ha?
Ich sag mal nichts, ich habe nur genickt. Also es ist echt unglaublich. Es ist so ein bisschen also, unglaublich, weil es auch so unglaublich vorhersehbar ist. Und also habe mich sehr, sehr geärgert. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Cash Out anzuschauen, macht's einfach nicht. Schaut einfach Gras beim Wachsen zu, habt ihr viel mehr davon. Oder schaut den Wolken zu, wie sie über den Himmel fliegen. John Travolta hat richtig verkackt in meinen Augen für diesen Film. Ives als Regie und was weiß ich was. Auch, da fand ich sogar den Uwe Boll-Film fast besser, und weil der einfach noch ein bisschen doofdämlich war. Und das will echt was heißen. Also hat mich überhaupt nicht gecatcht. Erik, du kannst dir gerne ein Bild machen. Cash Out bei Sky. Ich gebe ihm stolze 1,5 von 10 Punkten.
So schlecht.
Hi. Weil es einfach nur mies ist.
Ja, also ich habe jetzt mal ein bisschen was über den Regisseur rausgefunden. Ne? Ich habe es dir auch uns geschickt hier. Der dreht übrigens oder hat gerade den Cash Out 2 gedreht. Zusatztitel High Rollers.
Genau. Ja, come on,
hey. Das wird ja dann Pflichttermin für dich sein.
Ja, guck hier, S. Ives, da steht's doch. Ives.
Wo?
Cash Out, S. Ives.
Ich gucke halt ihn irgendwie, Randall Emmett. Das Coole ist ja, oder das Interessante, der ist auch als Produzent tätig. Und ich habe gerade durchgezählt, also es gab ja irgendwann die News, dass Bruce Willis ja so erkrankt ist und nicht mehr so gut irgendwie oder demnächst nicht mehr. Und dann gab es ja so eine Schwemme an richtigen Scheißfilmen mit Bruce Willis, ne? Wo er irgendwie so noch halb im Delirium durchgelaufen ist, irgendwie so drei Sätze gerade so gerade rausbekommen hat und irgendwie so dieses, ja, wir haben Bruce Willis in dem Film, versucht wurde damit noch ein bisschen was zu ziehen. Und Randall Emmett hat 10 davon produziert als Produzent. Also um mal Namen zu nennen, Out of Death mit Bruce Willis, 3,3 Wertung von 10 in der IMDb. Hard Kill, 3,1 von 10. Fortress, 3,3 von 10. Fortress, Doppelpunkt, Sniper's Eye, 3,0 von 10. Wrong Place, 3,4 von 10. Wire Room, 3,6 von 10.
Erik, was soll ich sagen?
Survive the Night, den hatten wir, glaube ich, sogar mal besprochen, weil da haben wir einen Screener bekommen. 4,0. Trauma Center, den haben wir auch besprochen während Corona. 4,0 von 10. 10 Minutes Gone, 3,6 von 10. Reprisal, 4,3 von 10. Das waren alle 10 Filme. Wahrscheinlich hat er irgendwie so einen Vertrag gemacht mit Bruce Willis. Ey, 10 Filme musst du mir nochmal abliefern. Und der hat wahrscheinlich, der war schon erkrankt und seine Kinder haben für ihn unterschrieben wegen des Geldes. Irgendwie, ja, hier komm, Opa, geh da nochmal rein in die Filme, zeig dein Gesicht. Opa. Ja. Also die Vita von ihm als Produzent ist auch nicht gerade sehr gut, ne? Also er scheint so, früher hätte man gesagt, Videothekenramsch. Ich weiß nicht, wofür diese Filme heutzutage produziert werden, für Streaming. Wer guckt sich da irgendeinen Scheißfilm an? Da klickst du doch dann ganz schnell weg, wenn du sagst, das ist nix. Also den guckst du doch dann nicht weiter. Da gibt es doch viel zu viel Angebot. Ich verstehe es nicht. Naja, tja, aber...
Was soll ich sagen?
Wahrscheinlich gibt es immer noch Filmeinkäufer für, was weiß ich, Sky oder für die Streamingdienste, die sich leiten lassen von irgendwelchen Namen, Schauspielernamen, Stories, irgendwas. Vielleicht.
Katastrophe auf jeden Fall. Absolute Katastrophe. Aber guck ihn dir gerne an.
Nee.
Ich hab dir ja bestimmt richtig Lust
gemacht. Guck ich nicht an. Okay, den Film Idiocracy, den machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, weil wir sind jetzt zeitlich doch schon etwas weiter fortgeschritten. Wir gehen gleich mal rüber in den Serienbereich.
Serien.
Da wäre ich auch die beiden Serien, die ich in der Liste stehen habe, nämlich From und Wo ist Wanda, mal für heute überspringen. Besprechen wir dann beim nächsten Mal. Und stattdessen gibt es meine Serien-Neustart-Empfehlung für diese Woche. Die erste Neustart-Empfehlung ist die Serie Dr. Odyssey. Und das ist eine neue Disney-Plus-Serie, die startet ab dem 28. November auf Disney+. Und die lief in Amerika sehr erfolgreich. Die lief dort im linearen Fernsehen, hatte dort irgendwie 4,2 Millionen Zuschauer. Hauptrolle spielt Joshua Jackson, den ich ja kenne aus Dawson's Creek zum Beispiel und den man kennen könnte aus Fringe aus der Serie. Und der spielt hier einen Arzt, einen Dr. Max Bankman. Der ist auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff eingestellt. Und das ist eine Arztserie, eine Dramedy-Arztserie, die aber in den USA sehr, sehr gut angekommen ist. Und jetzt kommt das auf Disney Plus ab morgen. Nee, Quatsch, ab 28. Nicht ab morgen. Ab dem 28. November. Könnt ihr da mal reinschauen. Und die zweite Empfehlung ist auf Netflix eine Serie, die auch ab dem 28. November läuft, nämlich The Madness. Und die Verrücktheit ist hier eine, ja, ich würde mal sagen, ein Verschwörungsthriller. Es geht nämlich um den Charakter Muncy Daniels, der eine Medienpersönlichkeit ist, und der wird ein Mord angehängt und er flüchtet dann vor dem Gesetz, weil er das nicht war, oder vielleicht war es doch, und er versucht während auf seiner Flucht Kontakt mit seiner entfremdeten Familie wiederherzustellen, damit sie ihm helfen können, seinen Namen reinzuwaschen. Und es soll sehr gut sein, was man bis jetzt hört. Deswegen, also ich empfehle ja nicht, wo ich denke, das ist großer Scheiß. Deswegen kürze ich das auch ein. Nicht alles, was da anläuft. Ein, was sei vielleicht noch empfohlen, wird wahrscheinlich die Kate auch gucken. Die Serie Senna über Ayrton Senna startet auf Netflix ab dem 29. November. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Und über eine Spionage-Thriller-Serie auf Paramount Plus, The Agency. Ja, viel Spaß damit. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr dann reingeschaut habt in der nächsten Woche, ob das was kann, ob das was ist. Und dann sind wir eigentlich durch für heute, bis auf den Musiktipp. Da hatte ich ja vorhin gerade einen Einfall gehabt. Und dann nehmen wir den doch einfach. Halt, das war der falsche. welche Taste war das jetzt hier? Ach, hier.
Music.
Genau, dann nehmen wir einfach mal von Alphaville hier Forever Young als Musiktipp, weil uns nichts Besseres einfällt. Ich wollte während des Sneakfilms mal Shazam starten, aber das war dann das Lied schon vorbei. Und deswegen machen wir das. Okay, dann bin ich gespannt, was morgen in der Sneak läuft, wenn der Chris hier getippt hat. Ist dann bestimmt was völlig Abwegiges vom Tipp her. Bis morgen dann und liebe Zuhörerinnen, bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.